Ich habe mich sehr zurückgezogen nach der Diagnose, aber es gab kein Internet, es gab kein Buch. Also ich dachte ja damals, ich bin der einzige Mensch, der das hatte. Und desto offener man über das spricht, ja, und erklärt, desto besser geht's einem eigentlich.
Rote Flecken auf der Haut, Gelenk- und Muskelschmerzen bis zu Nieren- oder Herzmuskelentzündungen. Karin Fraunberger leidet seit über 25 Jahren an der rheumatischen Erkrankung Lupus. Weil ihr ein offener Umgang mit der Krankheit im Alltag enorm hilft, hat sie eine Selbsthilfegruppe gegründet und leitet auch seit einigen Jahren als Vizepräsidentin die österreichische Rheuma-Liga. Warum Aufklärung so wichtig ist und mit welchen Vorurteilen Rheuma-PatientInnen konfrontiert werden, darum geht's in dieser Folge.
Relevante Themen aus der Welt der Wissenschaft beleuchten. Fach- und Lebensexpertise einholen. Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.
Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Marie Lang. Ich bin Journalistin, Moderatorin und Host dieses Podcasts, in dem nicht nur die renommiertesten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Landes zu Wort kommen, sondern auch Menschen, die von den Themen, über die wir sprechen, persönlich betroffen sind. Dieses Mal geht es um Rheuma, was kurz gesagt eine Vielzahl unterschiedlicher Erkrankungen mit Beschwerden vor allem am Stütz- und Bewegungsapparat beschreibt. Dass Rheuma nicht, wie der Volksmund sagt, eine alte Leutekrankheit ist, die halt wehtut, wenn das Wetter umschlägt, das wissen wir seit der vorherigen Verstehe-Folge mit dem Rheumatologen Daniel Aletaha. Wie es Betroffenen gehen kann und warum Aufklärung extrem wichtig ist, das erzählt uns Karin Fraunberger in dieser Folge. Sie ist Vizepräsidentin der österreichischen Rheuma-Liga und heute bei mir zu Gast. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Frau Fraunberger, Sie sind 50 Jahre alt und haben seit rund 25 Jahren die Krankheit systemischer Lupus erythematodes, die in das breite Spektrum von Rheuma einzuordnen ist. Sie leiten auch eine Selbsthilfegruppe Lupus. Wie geht es Ihnen denn mit Ihrer Krankheit heute?
An und für sich ganz gut. Also ich bin medikamentös sehr gut eingestellt, habe voriges Jahr einen großen Schub gehabt. Seitdem kämpfe ich ein wenig. Also ich komme nicht wirklich aus diesem Schub raus seit einem Jahr. Ich muss dazu sagen, die letzten 24 Jahre immer wieder mit ein paar Hochs und Tiefs, aber grundsätzlich ganz gut, ja.
Ich habe es vorhin schon gesagt, beim Wort Rheuma kann sich jede und jeder ungefähr was vorstellen. Lupus ist jetzt nicht unbedingt so der gängige Begriff. Können Sie vielleicht kurz beschreiben, was genau ist denn Lupus? Welche Beschwerden hat man da?
Kurz gesagt, alle. Okay. Also es können sehr viele Teile des Körpers betroffen sein, auch Organe. Bei den Organen ist hauptsächlich die Niere beteiligt, wenn man sie hat, eine Nierenbeteiligung, eine entzündliche. Der kutane Lupus ist der Hautlupus, es ist ein sehr weit verbreiteter Lupus eigentlich, mit dem Schmetterlingsausschlag. Und Gelenkschmerzen, Sehnen- und Muskelschmerzen sind bei uns sehr stark verbreitet. Was man so auch nicht weiß, Rheuma wird immer nur als der Gelenkschmerz bezeichnet in der Öffentlichkeit. Dass die Sehnen und die Muskeln eigentlich betroffen sind, weiß man fast gar nicht.
Ich habe gelesen, 9 von 10 Erkrankten sind Frauen. Wenn ich sie mir jetzt so anschaue, dann würde ich nicht erkennen, dass sie an einer schweren chronischen Krankheit leiden. Unter welchen Beschwerden leiden Sie denn konkret? Und ist das vielleicht auch eines der Probleme bei dieser Krankheit, dass man sie nicht sehen kann?
Ja, das ist das Hauptproblem. Oder nicht sehen ist jetzt auch nicht richtig, weil wenn Sie den Hautausschlag haben, dann sieht man es. Ja, wird aber natürlich in der Öffentlichkeit nicht mit Lupus in Verbindung gebracht, sondern mit einer, leider noch immer, ist das ansteckend. Kleine Episode, ja, wenn man jetzt sagt, du hast Diabetes oder du hast Krebs oder du hast, sagt dann jeder, wenn man mich fragt, du hast Lupus, sieht man dir, was ist das, erst einmal, dann erklärt man es, na arg, ja, aber schaust dich ganz gesund aus. Also das ist so dieses typische Klischee, was man nicht sieht, hat man nicht in der Öffentlichkeit. Darum ist mir eben die Öffentlichkeitsarbeit so wichtig. Weil diese Sehnenschmerzen, die ich sehr stark habe in der Früh, genauso wie bei den Arthritis-Gelenkschmerzen in der Früh, man eine Zeit braucht, bis man in die Gänge kommt. Das berühmte Wort Fatigue jetzt, das jetzt jeder kennt, hat in unseren Kreisen ja noch bleiende Müdigkeit geheißen, bis vor ein paar Jahren. Das ist extrem. Also das haben wir wirklich alle.
Also der Alltag wird tatsächlich zu einer Herausforderung.
Teilweise schon, ja. Also wenn man in Schübe ist, schon. Und es ist teilweise auch die psychische Belastung, ja. Also immer, wenn es einem jetzt wirklich gut geht, ein paar Monate, dann fühlt man sich ja auch wirklich wieder wie gesund. Und dann kommt so, bam, der Hammer. Und dann liegt man wieder und dann hat man wieder mehr Arztbesuche, mehr Kontrollen und dann geht das Prozedere wieder los, wenn die Niere nicht passt, die Nierenwerte, immer wieder Blut abnehmen. Und es ist wieder im Bewusstsein, dass du krank bist.
Gehen wir vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum Beginn Ihrer Krankheit. Wie sind Sie denn überhaupt drauf gekommen, dass Sie eine Form von Rheuma haben könnten? Also welche Beschwerden hatten Sie und was wurde da dann genau wie untersucht?
Ich hatte das Glück oder Pech, dass ich als Kind schon Thrombozytopenie hatte. Das wusste man damals noch nicht so, dass das mit Lupus zusammenhängt.
Was ist das?
Das ist eine Blutplättchenverminderung. Also sind dann quasi so wie innerer Bluter. Und wurde als Kind mit 12 Jahren auf das schon behandelt im St. Anna Kinderspital. Hatte dann auch einen Autounfall. Leider mit 15 und somit war ich eigentlich immer in Behandlung von Ärzten oder von Blutbildern, ja. Und habe dann angefangen mit komplette Schmerzen in den Händen und wirklich wie Akne im Gesicht. Also es war ganz schlimm, ich habe das dann mit 18 so bekommen. Und mit 20 wurde ich dann vom St. Anna eigentlich ins AKH überstellt, weil ich zu alt war. Und dort hat man sich dann erstmalig auch um diese Gelenkschmerzen, um diese massiven gekümmert. Und eigentlich kam man dann im AKH drauf, ja. Also eigentlich relativ schnell für meine Verhältnisse und für die damaligen Verhältnisse, ja. Aber wie gesagt, durch das Glück, dass ich durch die Thrombozyten immer wieder kontrolliert worden bin, hat man natürlich das Blutbild ständig auch dort gemacht. Da haben andere einen Leidensweg von Allgemeinmedizinern über Orthopäden und Dermatologen leider über Jahre.
In der vorherigen Folge hat Professor Aletaha auch erzählt, dass es eben helfen kann, möglichst früh schon eine Diagnose zu erhalten, um dann möglichst bald mit einer Behandlung beginnen zu können, wenn man vor allem Schäden verhindern möchte. Ist das auch ein Grund, warum Sie sich in der österreichischen Rheumaliga so stark aktiv machen, um möglichst Leuten zu helfen, dass sie früh von diesen Krankheiten erfahren?
Ja, unbedingt. Also es sind zwei Sachen, warum ich mich so engagiere. Es ist erstens, dass die Diagnose früher gestellt wird, weil man wirklich wahnsinnig viel Leid, auch psychisches Leid, den Menschen erspart. Ja, man glaubt ja irgendwann einmal, man redet sich das ein, ja, und sehr viele landen auch wirklich beim Psychiater. Dazu bedarf es aber Aufklärung bei Allgemeinmedizinern, Orthopäden. Ja, es gibt wahnsinnig viele Leute, Dermatologen, die nach wie vor einfach Spritzen in den Gelenken geben und sagen, es wird schon wieder. Das Fatale daran ist, dass es ja dann besser wird, weil sie bekommen ja im meisten Fall Cortison gespritzt, ja. Und ein Schub ja nicht ein Dauerschub sein muss. Das heißt, er kann auch von alleine wieder weggehen. Und somit verzögert sich die Diagnose wahrscheinlich wieder um ein halbes Jahr, bis dann wieder die Schmerzen kommen. Dann braucht es wieder lang, bis jemand zum Arzt geht oder bis man einen Termin überhaupt bekommt bei einem Arzt, ja. Das ist mir so wichtig, dass man halt diese vielschichtigen Räume hat. Man kann kein Allgemeinmediziner oder wer kann das alles wissen, aber dass man zumindest im Hinterkopf haben kann, wenn etwas Außergewöhnliches ist oder wenn sehr junge Patienten kommen mit diesen Beschwerden, die jetzt nicht altersbedingt Arthrose sein müssen oder Abnützungen oder Sonstiges, dass der Arzt im Hinterkopf, oha, da könnte man vielleicht einen Rheumatologen einschalten oder zumindest ein Blutbild, das außer der Norm ist, diese typischen Vorsorgeuntersuchblutbilder, die sind meiner Meinung nach sinnlos. Und da sollte man irgendwie so viel Aufklärungsarbeit haben und das sollte auch schon im Medizinstudium, finde ich, weitergegeben werden, dass man an das zumindest denkt.
Rund um den Welträumertag, der ja vor kurzem war, hatten Sie, wir haben telefoniert, extrem viel zu tun. Sie waren auch mit dem Rheuma-Bus unterwegs. Was genau macht denn die österreichische Rheuma-Liga? Und vielleicht auch ein paar Worte zum Rheuma-Bus.
Der Rheuma-Bus, ich fange mit dem Rheuma-Bus an, weil er so aktuell war. Ja, ganz tolle Sache. Also es waren Ärzte vor Ort, Therapeuten vor Ort, die Selbsthilfegruppenvertreter von den 3 gängigsten Selbsthilfegruppen in Wien. Jeder in der Bevölkerung hatte die Chance, sich kurz anschauen zu lassen, mit uns zu sprechen, sich zu informieren, ja.
Also man konnte sich direkt vor Ort von einem Arzt untersuchen lassen?
Ja, genau. Es waren im Bus, waren Ärzte und auch vor dem Bus. Und es war die Pflegeschwester vom AKH da, Schwester Silvia, die auch sehr viele Patienten kennen, also die auch ein bisschen Angst nimmt und auch in Aufklärungsarbeit ein bisschen macht. Das war auch so eine witzige Erfahrung. Also witzig, wir wussten eh, was auf uns zukommt. Egal, wem wir den Zettel gegeben haben, ich kann sagen, 80% sagen, nein, das habe ich noch nicht, für das bin ich noch zu jung. Und wenn ich dann gesagt habe, na, wie alt schätzen Sie mich? Ja, und dann kam halt so die Zahl zwischen, ja, 40 und 50. Würden Sie glauben, dass ich seit 25 Jahren Rheuma habe? Na, niemals. Also es war dann schon so im Gespräch mit den Passanten dieses Aha-Erlebnis, ja, wenn man sich dann darauf aufgeklärt hat, dass man eigentlich nicht alt sein muss, um diese Krankheit zu haben, ja.
Nochmal zurück zur österreichischen Rheuma-Liga. Sie haben es schon gesagt, also es gibt einerseits eben die Aufklärungsarbeit, wo auch dieser Rheuma-Bus dazugehört hat. Was passiert denn dort noch?
Die Rheuma-Liga ist quasi der Überbegriff von verschiedenen rheumatischen Erkrankungen und arbeitet mit der österreichischen Gesellschaft der Rheumatologen sehr gut zusammen, macht eben diese ganze Aufklärungsarbeit, ist auch für die Patienten da, verteilt dann quasi in die Bundesländer. Ich sage immer so, die Verschaffer wird immer angerufen als zentraler Punkt und leitet dann weiter zu den Selbsthilfegruppen auch in die Bundesländer. Ja, es ist so der Stammkern vom Inbegriff der Selbsthilfe Rheuma, ja. Und als Organisation natürlich auch dafür zuständig für die Kongressvorbereitungen, für dieser Rheuma-Bus, was sie alles veranstaltet, eigentlich für die ganzen Presseaussendungen. Also es ist so, ja, die Dachorganisation von uns allen.
Das heißt, wenn ich jetzt die Vermutung habe, ich könnte Rheuma haben, ist es dann schlau, mich gleich bei der österreichischen Rheuma-Liga zu melden oder sollte ich wirklich zuerst mal zum Allgemeinmediziner und so weiter und so fort?
Ich würde beides kombinieren. Wir haben natürlich die Erfahrung, wo schickt man jetzt wem am besten hin, ja? Wo bekommen Sie am ehesten einen Termin, ja? Wenn einer die Symptome schildert, dann können wir schon ausschließen oder sagen, lieber zum Dermatologen vorher oder zum Allgemeinmediziner. Ja. Ich würde beides gleichzeitig tun. Das Problem ist, dass Selbsthilfe leider noch immer das Image hat von Grüß Gott, ich bin und bla bla bla. Das ist es ja schon lange nicht mehr. Also wir sind keine Sesselkreisgruppe, wo nur beklagt wird und geklagt wird, ja, sondern es werden wirklich Informationen ausgetauscht. Man kann schamlos frei reden über Sachen, die man der Familie niemals sagen würde, weil man sie auch nicht belasten möchte. Und ich glaube, wenn man das gleichzeitig fährt, wäre das sehr gut.
Können Sie vielleicht noch ganz kurz erzählen, außer den permanenten Schmerzen, vor allem dann, wenn man einen Schub hat, welche Probleme kann es denn sonst noch im Alltag geben, aufgrund einer rheumatischen Erkrankung?
Ja, das Verständnis der Mitmenschen eigentlich. Es ist schwer zum Erklären, wenn ich jetzt 2-3 Monate alles tun kann und auch auf Partys gehe und Veranstaltungen wahrnehme und dann 2-3 Monate gar nichts mehr geht. Man hat auch manchmal gewisse Angst, irgendwo hinzugehen. Wenn man sagt, ah, jetzt fühlt man sich nicht gut, das schaffe ich nicht länger als 3 Stunden, dann sage ich es lieber gleich ab, ja. Dieses Verständnis ist nicht da. Dieses nicht mehr so leistungsfähig sein, was auch nicht nur immer die Erkrankung ist, sondern ich muss schon sagen, auch die Medikamente von den Nebenwirkungen her, dass man müde wird. Cortison macht leicht depressiv, wenn nicht dann bei höheren Dosis schwer depressiv. Ja, man schläft die ganze Zeit nicht, man ist quasi wie ein Duracell Maxal auf. Das alles verändert ein Wesen, es verändert dein Aussehen, die Medikamente und die Krankheit und das spiegelst du nach außen auch wieder.
Also ich stelle mir das sehr schwer vor, die Balance zu finden zwischen jetzt sich selbst nicht als wandelnde Krankheit zu sehen, permanent, aber eben auch nicht so zu tun, als hätte man nichts.
Das ist wahnsinnig schwierig. Es ist im Arbeitsleben zum Beispiel so, ja. Es ist, komischerweise sind kranke Personen, geben 200%. Also die arbeiten noch immer ihrem Limit, aber auch weil sie das ja selber wollen. Also man will sich ja selbst nicht eingestehen, dass es einem schlecht geht und dass man das nicht schafft, ja. Leider ist das immer ein großes Fehler, weil eigentlich dann nur mehr der Fokus drauf ist, in der Arbeit zu funktionieren und im Privatleben man dann total absackt, ja. Also man kommt nur mehr nach Hause und schläft. Wochenende braucht man zur Regeneration. Es leidet das Familienleben darunter. Und man muss das wirklich so als Balance wirklich für sich selbst finden und sagen, so weit gehe ich, das ist es mir wert, meine Energie da reinzustecken und den Rest brauche ich aber auch für mein privates Leben.
Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz beim Arbeitsplatz und beim Job, weil das einfach für uns alle ein sehr wichtiger Teil im Leben ist und uns eben auch finanziert, das Leben. Vielleicht da noch aus Ihrer Erfahrung, auch aus den Selbsthilfegruppen. Gibt es da Menschen, die Angst haben, sich zu outen in dem Sinn? Beziehungsweise welche Folgen kann das denn haben, wenn ich an einer rheumatischen Erkrankung leide und dann auch immer wieder Schübe habe?
Das ist leider wirklich noch immer so. Das war auch ein großer Punkt, warum ich eigentlich in die Selbsthilfe gegangen bin und gesagt habe, es muss machbar sein, dass chronisch kranke Personen aufstehen können und sagen können, ich bin chronisch krank, aber ich habe ein Leben. Und wie sie sagen, ich muss mein Leben finanzieren. Das trauen sich die meisten nicht, weil sie Angst haben, dass sie den Job verlieren. Was wahnsinnige Belastung ist. Ja. Also wenn sie jetzt einen normalen Verlauf einer rheumatischen Erkrankung haben, geht man alle 3 bis 6, manchmal auch nur einmal im Jahr, zur Blutabnahme und dann war es das auch. Das können Sie gut unterbringen mit Urlaubstagen oder man kann auch einmal im Jahr ins AKH gehen, ohne dass ein Arbeitgeber nachfragen wird. Sind Sie in einem Schub und Sie müssen vielleicht wöchentlich rein zur Blutabnahme oder zur Kontrolle, haben nebenbei noch Lungenfunktionstests, Herzuntersuchungen, Therapien oder sonstiges, wird Sie Arbeitgeber irgendwann einmal fragen, was machen Sie so oft im AKH? Und mein Rat ist es trotz all dem auch, wenn man Angst hat, den Job zu verlieren, man kann dieses Spiel nicht ein Leben lang aufrechterhalten. Das geht ein paar Jahre gut, es geht auch bei den Kollegen ein paar Jahre gut und irgendwann bricht das Kartenhaus zusammen. Und dann finde ich es noch viel schlimmer. Es ist besser, dem Arbeitgeber zu sagen, das und das kann sein, es muss gar nicht sein. Ich kann auch 30 Jahre gut arbeiten und mir das einteilen. Aber wenn ich einen Arzttermin brauche oder wenn ich merke, es geht mir nicht gut, dann möchte ich auch, dass ein Kollege vielleicht für mich einspringt. Und dass ich das sagen kann. Mhm. Das würde vieles erleichtern vom Druck her und natürlich auch, das sind alles, was Druck bereitet in einem Menschen, ist schlecht fürs Immunsystem und in weiterer Folge für die Erkrankung.
Mhm. Also es ist ja ziemlich nachvollziehbar, dass man jetzt nicht unbedingt mit seiner chronischen Krankheit hausieren gehen möchte am Arbeitsplatz, weil man wahrscheinlich auch so Befürchtungen hat wie, naja, vielleicht werde ich dann nicht befördert, ich bin doch noch recht jung, wie soll es denn da jetzt überhaupt weitergehen? Was bräuchte es denn von Seiten der Arbeitgeber, dass das einfach leichter ist?
Interesse. Es scheitert wirklich am Interesse, ja. Also man ist, das Wort krank bedeutet in vielen Köpfen so viel Schlechtes, ja. Aber es kann uns jederzeit treffen. Ich meine, wir sind alle nicht mit Rheuma geboren. Es ist alles im Laufe der Zeit irgendwann einmal gekommen und es gibt viele chronische Erkrankungen. Ich denke mir, ein Arbeitgeber, wenn er Interesse hat, wenn jetzt jemand sich vorstellen kommt und sagt, ich habe diese und diese Erkrankung, es könnte sein, dass ich vermehrt zu Arztterminen müsste, muss aber nicht und das und bräuchte ich am Arbeitsplatz vielleicht einen anderen Sessel oder wie auch immer. Man kann das ja alles abstimmen, dass er zuhört.
Wir haben schon viel über die Selbsthilfegruppen auch gesprochen. Vielleicht noch mal ganz kurz, weil für Menschen, die jetzt nicht in einer Selbsthilfegruppe sind oder die vielleicht auch Angehörige sind von Menschen mit einer rheumatischen Erkrankung, was hilft denn Ihnen ganz persönlich, wo Sie sagen, okay, das tut mir gut, da merke ich, da komme ich mit meiner Erkrankung besser zurecht?
Das Offenreden. Also ich muss ehrlich sagen, desto offener man über das spricht, ja, und erklärt, desto besser geht's einem eigentlich, ja, weil man sich für nichts verstecken braucht, ja. Ich habe das auch in meinem Bekanntenkreis sehr lange. Ich habe mich sehr zurückgezogen nach der Diagnose, aber es gab kein Internet, es gab kein Buch. Also ich dachte ja damals, ich bin der einzige Mensch, der das hatte. Kein Zahnarzt hat mich mehr behandelt, weil er nicht wusste, was das ist. Also es war alles so. Ich bin so alleine, ja, und habe mich zurückgezogen und habe herausgefunden für mich, was gut, tut mir gut. Wie komme ich mit meinem Aussehen jetzt zurecht, ja, mit der Haut und mit diesen Veränderungen am Körper eigentlich auch. Und bin dann wieder rausgegangen und habe gesagt, das und das habe ich, das und das kann ich nicht mehr und das will ich auch nicht mehr.
Also da waren Sie sehr schnell klar, dass Offenheit einfach für Sie der beste Weg ist.
Ja, weil ich glaube, man muss auch sagen dürfen, ich will es nicht, weil ich weiß, dass es mir dann nicht gut tut.
Vielleicht zum Schluss noch, wir sind ja hier im Austria Center Vienna, wo immer große Kongresse stattfinden mit vielen renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Derzeit findet eben auch gerade ein großer Kongress statt, haben wir vorhin gesehen beim Reinkommen. Vielleicht noch aus Sicht der Forschung, was wünschen Sie sich denn in Bezug auf rheumatische Erkrankungen?
Mehr Forschung bei den seltenen Erkrankungen, also bei den seltenen rheumatischen Erkrankungen, das würde ich mir schon wünschen, ja. Und dass die Forschung an uns weitergegeben wird, ja. Es sind immer wieder so Themen in der Gruppe, wo auch gesagt wird, was gibt's Neues, wie nehme ich das, wie tue ich das, ja. Es gibt diese ganzen Publikationen, es gibt das alles. Und da würde ich mir wünschen, dass da bessere Zusammenarbeit ist, ja, eine offenere Zusammenarbeit, dass nicht alles so im medizinischen Geheimen gemacht wird, sondern auch an den Patienten wirklich so weitergegeben wird und gesagt wird, das und das sind Wechselwirkungen, das nicht, das passiert gerade bei euch in eurer Erkrankung, das könnte ein Sprung vorwärts sein oder, also das wird da wirklich mit einbezogen werden als Patienten oder als Selbsthilfegruppe, dass wir das auch weitergeben können, ja.
Vielen herzlichen Dank. Danke auch für Ihre Offenheit und für die Informationen.
Ich danke für die Einladung und für die Aufklärungsarbeit hoffentlich.
Das war Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.